Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Was haben Rock'n'Roll und Sales miteinander zu tun? Spannende Frage, die ich mir auch gerade stelle, denn mein heutiger Gast, Andreas Kaldewey, hat da ein paar interessante Themen dazu. Andreas hat über 25 Jahre Vertriebserfahrung und ist dabei immer offen für Neues. Außerdem hat er fast 40 Jahre Erfahrung auf der Bühne und seit der Schulzeit und auch aktuell gut, ist er gut an 20 Wochenenden im Jahr in Sachen Johnny Cash und Co. musikalisch unterwegs. Und ich sag mal, seine steile These in Anführungsstrichen ist, was Sales aus Musik beziehungsweise vom Musikmachen lernen kann. Weil er meinte, wenn man schaut, jede Band ist visuell bei Feeds, bei Facebook und Instagram oder YouTube unterwegs und nutzt diese Plattform, aber der Sales macht das weitestgehend noch nicht. Grüß dich, Andreas.
Hi, grüß dich. Mahlzeit.
Mahlzeit, genau. Ja, oh Gott, wir haben jetzt kurz vor vier. Wenn das deine Mahlzeit ist, hast du einen spannenden Tagesablauf.
Den ganzen Tag.
Den ganzen Tag ist Mahlzeit. Ja, bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, gibt's, weil du hast eben schon verlautbaren lassen, dass du schon Podcast-Folgen von mir gehört hast, also wirst du wahrscheinlich auch wissen, dass ich am Anfang immer noch drei lustige philosophische Fragen stelle. Mhm. Genau, hast dich bestimmt auch schon detailliert vorbereitet. Du kannst deinen Spickzettel gerne rausholen.
Ich habe keinen Spickzettel. Ich weiß zwar, dass du Fragen stellst. Ich glaube, aber ich habe da tatsächlich nicht irgendwie mir großartig einen Kopf drüber gemacht. Also ich habe nichts.
Das ist ja auch genau richtig. Das ist ja auch richtig so. Deshalb machen wir es kurz und nicht schmerzlos oder auch nicht schmerzhaft, sondern einfach kurz und knackig. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens, schaust zurück und da gibt es eine Sache, von der du immer gesagt hast, das möchte ich bis zu meinem Lebensende lernen. Was wäre das? Was möchtest du unbedingt noch lernen?
Ich glaube tatsächlich Ruhe. Also ich bin so ein Hans Dampf in allen Gassen und es fällt mir, also ich kann runterkommen, das schon, aber überhaupt so bei vielen Dingen mal einfach mehr Ruhe reinzulassen. Also ich habe es auch schon mal mit Meditation und sowas tatsächlich probiert und das geht morgens und ich kann da auch toll in den Tag starten, aber so eine etwas weniger Umtriebenheit, das würde ich sagen, eben Ruhe.
Warum nicht? Ist auf jeden Fall gesund.
Ja.
Aber ich kann nicht gut verstehen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch, wenn du für irgendwas brennst, dann bist du halt immer auch unter Strom, ne? Im positiven Sinne.
Definitiv. Ja. Bin ich absolut bei dir. Frage Nummer 2. Wie würdest du sowohl inhaltlich, aber das gilt auch rein physisch, deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt? Also ganz breit gefasst. Also musst du jetzt nicht festlegen auf, was machst du, sondern wo machst du es vor allen Dingen? Mhm. Geld spielt keine Rolle, also alles möglich.
Ich würde tatsächlich, ich komme ja aus dem Ruhrpott und ich würde, glaube ich, gar nicht so viel weiterziehen, sondern Richtung Niederrhein so ein bisschen. Weiß nicht, ob du Yellowstone kennst, Serie mit Kevin Costner, da geht es halt um so eine Ranch.
Und, ach so, vom Hörensagen, ja.
Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, also meine Frau hat ein Pferd, die Kinder sind pferdeaffin, ich selber jetzt nicht so. Aber ich finde das so an sich cool, so ein Reiterhof oder so ein Gutshof und da wirklich dann so ein schönes Arbeitszimmer, auch wirklich eher klassisch. Ja, klar, zwar mit modernen Möglichkeiten, aber wirklich so ein alten Holzschreibtisch und so ein Blick auf weite Felder und sowas, das finde ich schon cool, ja. Doch.
Also ein alter Bauernhof am Niederrhein.
Ja, aber im guten Zustand, ne?
Also, naja, klar. Also, ja, hallo? Geld spielt keine Rolle.
Geld spielt keine Rolle, genau, sowas.
Hör mal, Geld spielt keine Rolle und du willst ein Niederrhein. Also warum nicht Texas?
Nein, ich bin da einfach...
Muss nicht.
Ja. Ich liebe die Gegend hier, ja. Und ich möchte auch schnell im Pott sein. Also ich brauche das zwischendurch. Und nee, deshalb. Also Texas, ja, urlaubstechnisch okay. Aber nee, nein, ich bin zu sehr heimatverbunden, tatsächlich.
Kann ich nachvollziehen. Ich habe mein ganzes Leben da nicht geschafft, wirklich weit aus der Eifel wegzukommen. Ich bin fast jede Woche woanders, aber ich brauche meine Homebase hier. Also absolut. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. So, dann last but not least. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet? Was hättet ihr miteinander gesprochen oder würdest du gerne begegnen? Und was würdet ihr miteinander besprechen? Also muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der verstorben ist.
Wäre tatsächlich jemand, der verstorben ist, und bei mir wäre es definitiv Johnny Cash. Also
was stelle ich die Frage überhaupt?
Ja, nein, weil einfach der Typ ist für mich einerseits eine musikalische Legende. Klar, der hat auch gerade in seinen jungen Jahren viel Mist durchlebt, ja, auch viel Mist gebaut. Aber wenn man sich sein Leben so ansieht, war ja der Erste, der wirklich in die Gefängnisse gefahren ist und für die Insassen Konzerte gegeben hat. Der ist in den Vietnam geflogen und hat Konzerte mitten an der Front für Soldaten gespielt, aber auch zum Teil wirklich kleine Konzerte. Der hat ja auch deshalb immer nur schwarz getragen, um so ein bisschen Leid, Unrecht und alles anzuprangern. Das war ja die Message hinter seinem Man in Black. Hat auf der anderen Seite aber auch eine Menge Humor gehabt. Und ich glaube, das war einfach ein cooler, also generell auch vom Charisma her, ich glaube, das war einfach ein cooler Typ, aber auch einer, der wirklich ein großes Herz hatte und bei dem die Messages authentisch waren. Und ja, musikalisch, wie gesagt, bin ich ja auch Cash-Fan und machen wir ja auch einiges bei uns. Oder wenn ich mit Band oder auch zu zweit nur unterwegs bin. Deshalb Johnny Cash, ja, klar.
Mhm. Ja, ich meine, solchen Erfolg und ich sag mal, so eine Delle im Universum, wie er hinterlassen hat, da brauchst du ja auch eine gewisse Größe als Persönlichkeit.
Ja.
Und ein Standing. Also, ich meine, er hatte das riesengroße Glück. Es gibt auch heute mit Sicherheit viele Leute, die das Potenzial hätten. Er hatte das riesengroße Glück, dass er halt quasi die Geburt der Musikbranche, Musikindustrie halt von Anfang an miterlebt hat. Das ist ja was vielen älteren Künstlern, die heute die Welt nicht mehr verstehen, sag ich mal, als positive Umgebung in die Wiege gelegt wurde.
Ja.
Da hat halt nicht jeder am Computer rumgedrückt und gesagt, ich bin jetzt ein Produzer. Damals musste man wirklich noch Musik machen können. Da musste man richtig handwerklich fit sein.
Da musste man noch richtig was können. Oder wie es bei ihm ja auch war, aus der Not eine Tugend machen, weil sein Lead-Gitarrist konnte ja eigentlich auch nicht wirklich Lead spielen und hat deshalb, weil damit er nicht zwei Gitarren Rhythmus spielen, hat deshalb diese Licks gespielt, diesen typischen Boom-Chucker-Sound, der entstanden ist. Und das war ja dann später so, zumindest in den ersten Jahren, der typische Johnny Cash-Sound, der entstanden ist. Und seine, ja, eigentlich könnte man sagen, sein USP, ne?
Mhm. Ja, es gibt viele Künstler, bei denen aus der Not eine Tugend entstanden ist.
Ja.
Also ich habe letztens nochmal ein langes Interview mit Mark Knopfler von Dire Straits, der Gitarrist und Frontmann, gesehen, und der meinte halt auch, also viele Dinge in seinem Spielstil sind halt aus seiner Erfahrung oder aus seiner Herkunft gekommen. Was mir gar nicht bewusst war, ist zum Beispiel Sultans of Swing, diese ganze Fingerpicking-Solo-Nummer. Oder Money for Nothing auch, das ist alles eigentlich ja so aus dem Banjo-Spielen, aus dem Country-Bereich entliehen.
Yeah.
Also die Picking-Technik ist auch spannend, ne? Also gehört eigentlich gar nicht so in den Pop-Bereich, wie er da gespielt hat. Aber das sind seine Wurzeln halt gewesen, ja. Ne? Relativ untypisch.
Ja. Ja, der hat ja auch, Knopfler hat ja auch mit Chet Atkins ein oder zwei Alben aufgenommen, ne?
Mhm. In den 90ern irgendwann, meine ich,
ja,
war das.
Genau. Ja, auch. Anderes Beispiel, ganz, ganz früh, Gypsy Jazz. Ja, wenn du Django Reinhardt nimmst, der hatte ja als Kind durch einen Brand einen Finger verloren an der linken Hand und einen halben auch noch weg. Das heißt, er musste seine komplette Technik ändern. Ja, und die linke Seite bei der Gitarre ist ja nun mal die, mit der du auf den Saiten bist. Und auf dem Seitenhals, der und war ja nun mal ein Vorreiter des Ganzen. Ja, vielleicht sogar, weil er eine andere Technik anwenden musste, die aber auch keiner kopieren konnte. Das muss man natürlich auch sagen.
Ich, ne? Das Witzige ist, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, deshalb google ich ganz schnell mal. Ich meine. Ah nee, er ist in Belgien geboren, Django Reinhardt. Aber seine Family sitzt in Koblenz.
Echt?
Bei uns in der Ecke. Ach. Ich habe seinen Neffen oder Enkel, ich weiß es nicht, Lulo Reinhardt, den habe ich kennengelernt. Der sitzt hier in Koblenz, der spielt hier mit einigen lokalen Bands und ist international auch eine Größe.
Oh cool, ja.
Naja, das kann sein, ich Django Reinhardt habe ich nie groß verfolgt. Kann sein, dass der von Belgien dann hier in die Gegend gezogen ist oder die Familie erst später, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es der Reinhardt-Clan, der in Koblenz ansässig ist oder in Teilen noch.
Okay, ja, das wusste ich nicht. Da bin ich aber auch nicht. Also ich bin jetzt, ich höre es, ich gehe auch schon mal zu Konzerten, wenn sowas gespielt wird. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich sage, boah, ich bin jetzt der Gypsy-Jazz-Experte.
Ja, ich auch nicht, um Gottes Willen. Aber es ist witzig, ne? Aus der Not eine Tugend machen. Tony Iommi von Black Sabbath, genau dasselbe.
Ja.
Der war ja Konditor-Lehrling und hat sich bei der Arbeit zwei Fingerkuppen an der linken Hand, nee, an der rechten Hand abgesäbelt. Er ist ja Linkshänder.
Ja.
Und hat sich dann irgendwie aus Silikonprothesen selbst gebaut.
Ja.
Die bis, also nicht die, aber Nachbildungen sind bis heute im Einsatz. Man muss sein Gitter-Tech immer vor dem Konzert, habe ich mal gelesen, die dann einpudern, damit die nicht abrutschen beim Spielen. Auch verrückt, ne?
Ja. Rick Allen, Schlagzeuger von Def Leppard, ja. Autounfall, Arm verloren. Komplett neues Schlagzeug, natürlich viel mit Elektrik seinerzeit konzipiert. Der hat nach anderthalb Jahren schon wieder Konzerte gespielt. Und sorry, wir sind hier im Hardrock-Bereich. Ja, also nicht mal eben so ein bisschen Bufter, ne?
Bufter. Ja. Und da kriegen wir den Bogen auch zu mir hier, denn das Drumset, was er gespielt hat, war ein Simmons-Drumset vom Herrn Simmons, Vornamen habe ich vergessen, der die ersten E-Drums entwickelt hat. Und hier bei uns in Waldorf, wo wir sitzen, in unserem Firmengebäude, war früher der Europavertrieb für Simmons-Drums.
Nee.
Deshalb, ja, genau, da waren sind Weltstars vorbeigekommen. Bei uns war der Vertrieb, da war die Firma TSI, Tomorrow's Instruments. Da war der europaweite Vertrieb für Simmons Drums, für Steinberg. Die haben Steinberg quasi mit aufgebaut und groß gemacht. Da war PPG Synthesizer, da war DigiDesign, ne, also Pro Tools, später Avid. Da war MIDI-Man, da waren viele große Firmen, haben in dem Vertrieb bei TSI gestartet. Aber der Anfang war damals Simmons Drums und PPG. Und da sind viele Weltstars. Also Peter Gabriel war bei uns im Gebäude. Phil Collins muss wohl auch da gewesen sein. Tina Turners Band, weiß der Geier was. Die sind immer auf ihren Touren durch Deutschland, sind die hier vorbeigekommen, weil der Vertrieb ja eigene EEPROM-Chips hergestellt hat mit anderen Sounds. Da konntest du sagen, ich möchte mein Simmons Drumset noch andere Sounds haben. Und dann TSI hat die Dinger selber gebaut und mein seit 26 Jahren bester Freund Frank hat damals mit Anfang 20 als Techniker da angefangen. Und und das Gebäude, das die Firma vor vielen Jahren, das war die Firma Waldorf Electronics, die Synthesizer-Firma, da habe ich als Student gearbeitet.
Okay.
Die waren da auch früher drin, die sind auch daraus entstanden. Und als die alle da weggezogen sind, im Nachbarort, war das Gebäude halt leer und dann sind wir mit unserer Firma da eingezogen.
Ja, cool. Also
die Welt ist ein Dorf.
Die Welt ist ein Dorf und so schließt sich der Kreis, ne?
Genau. Und deshalb ist es auch, glaube ich, ein ganz witziger Herangehensweise, dass du gesagt hast, was kann denn Sales von Musik und Musik machen lernen, denn ich finde es insofern wahnsinnig spannend. Meine Erfahrung ist eigentlich eher andersrum. Also die Musikbranche ist, müssen wir uns nichts vormachen, ist komplett am Arsch. Also komplett. Zumindest das, was den professionellen Bereich betrifft. Auf der einen Seite ein absoluter Ausverkauf. Jeder Mist wird zu Geld gemacht. Und die wirklich guten Künstler haben keine Chance mehr und werden eigentlich noch schlimmer, als es jemals war, über den Tisch gezogen. Aber auf der anderen Seite ist das Problem, dass 90% der Künstler überhaupt nicht verkaufen können und deshalb über den Tisch gezogen werden. Mhm. Und deshalb finde ich spannend, dass du von der anderen Seite reingehst und sagst, naja, was kann denn Sales von Musikern lernen? Deshalb spannendes Thema, lass uns einsteigen.
Ja, der Gedanke dazu, vielleicht um die Herleitung direkt zu schaffen, ist, wie gesagt, ich selber habe irgendwann in der Schule angefangen. Ich glaube tatsächlich, mein erstes Mal war in der Grundschule bei so einem Theaterstück. Später Theater AG, Musik AG an der Schule. Ich habe mal so ein bisschen Schlagzeug gespielt, habe damals mal so ein bisschen gesungen. Dann jahrelang das Thema auch wieder aus den Augen verloren und bin dann irgendwann vor 20 Jahren in irgendeiner Karaoke-Bar gelandet. Und habe dann so mit dem Thema wieder angefangen. Habe dann beschlossen, ach komm, jetzt kaufe ich mal die Gitarre. Und dann irgendwann vor 10, 12 Jahren kam so wirklich das erste Thema Bandgründung. Und also ich bin da schon ziemlich musikaffin und auch ziemlich aktiv. Und Ich lese natürlich immer wieder oder höre auch im Podcast, dass ganz, ganz oft so ein Vergleich gemacht wird. Oh, Sportler sind super im Vertrieb, Sportler können tolles Business, du hast Disziplin, du hast das Mindset, du hast diese ganzen Sachen. Es wird unheimlich viel Analogie geschaffen. Und ich selber hatte, als ich in meinem allerersten Vertrieb war, hatte ich einen Vertriebsleiter, der wusste, dass ich so ein bisschen musikaffin war und auch mal was gemacht hatte. Der hat sein ganzes Team nur aus Musikern rekrutiert. Also aus Leuten, die nebenbei, wie auch immer, Musik machten. Das heißt, da war einer, der hat tatsächlich irgendwo, das war aber auch so ein bisschen am Niederrhein, der Vertriebsstandort. Da war dann einer, der hat im Schützenverein, ich glaube, Jagdhorn, Flügelhorn, ich weiß nicht mehr, gespielt. Einer, der hat Trommelken und so weiter. Also wir waren alle irgendwo musikaffin, weil er sagte einfach so, Leute, die Musik machen, wenn du nicht gerade den hast, der mit seiner Gitarre allein in der Stadt steht, die sind teamfähig.
Das stimmt.
Weil du musst immer mit anderen zusammenarbeiten. Und die Betrachtung, die ich hier habe, ich habe ja da auch so eine, ich sag mal, regelmäßige Serie bei LinkedIn, wo ich so alle Woche anderthalb mal irgendwas poste zum Thema Rock'n'Roll Sales, ist, ich betrachte nicht dieses, wie wird jetzt aktuell Business gemacht, sondern was muss ich eigentlich machen, wenn ich Musik machen möchte, mit anderen zusammen, wenn ich alleine, welche Dinge sind für mich wichtig und was kann ich aus dem Business daraus lernen? Und das eine, wie gesagt, ist das Stichwort mit der Teamfähigkeit. Oder nimm Vertriebler, die 15, 20 Jahre lang ihren Job machen, die glauben, die müssten nichts mehr, oder da gibt es viele, die einfach meinen, oh, komm, dann mache ich jeden Tag, ja, mir muss keiner mehr was sagen, ich mache das seit 17, 18 Jahren. Und du weißt selber, wenn du Musiker bist oder wenn du Musik machst, ja, und würdest nur auf die Bühne gehen und sagen, so alle 4 Wochen habe ich mal vielleicht irgendwie einen Gig, dann stimmt irgendwas mit den Tönen nicht sauber, dann sind vielleicht die Abstimmungen nicht sauber, dann greifst du die Akkorde nicht sauber, sei es an der Gitarre, Bass, Klavier, was auch immer. Das heißt, derjenige, der Musik macht, der hat immer zwischendurch mal sein Instrument in der Hand, der übt vielleicht nicht das, was im Programm ist, aber der übt seine Sachen. Beispielsweise. Und das ist so ein erstes Learning, ja, aus meiner Sicht einfach, dass ich einfach hier sagen kann, Mensch, Leute, wenn du ein bisschen Profi sein willst, da macht sogar der Amateur, weil er vielleicht den nächsten Auftritt bei der offenen Bühne hat, bei so einer Stage oder Session, und du bist der Meinung, du musst es nicht machen, und du verdienst sogar dein Geld damit. Ja, also solche Analogien beispielsweise sind möglich. Mhm. Das Stichwort Vorbereitung. Ja, auch da wieder das Instrument Gitarre, weil es da eben häufiger vorkommt als beim Klavier. Hey, wie alt sind meine Saiten, die drauf sind? Geht ja nicht nur darum, ist eine Saite mal gerissen, dass ich wechsle, sondern irgendwann nach ein paar Wochen oder in einer gewissen Zeit lang spielen, sind die auch nicht mehr brillant. Da klingen die einfach besser, wenn ich sie austausche. Wenn ich die Gitarre nehme, nehme ich das Thema, gehe ich regelmäßig vielleicht mit einem Lemon Oil über den Hals, dass das Holz auch frisch bleibt und mir nicht irgendwie das Holz irgendwie trocken spröde wird, dass mir das Instrument bricht oder der Hals bricht. Solche Sachen gehören ja auch alle mit zur Vorbereitung. Mache ich mir Gedanken über eine Setlist oder habe ich vielleicht ein Repertoire im Kopf, dass ich einfach sage, so das ist, dass ich flexibel genug bin. Und da gibt's auch wieder Stichwort Vertrieb. Ich fahre einfach mal raus, wird schon gut gehen. Ja, und da gibt's ganz, ganz viele, viele Dinge in so einem Musikalltag, die du einfach parallel nehmen kannst, wo du sagen kannst, so, wenn ich das ins Business übertrage, sind da unheimlich tolle Anreize. Ne? Wie gesagt, auch tatsächlich Zusammenspiel in einer Band. Ja, 4 gute Solisten machen noch keine gute Band. Ja, nee. Sondern die Leute müssen zusammen funktionieren. Da ist es vielleicht sogar besser, wenn du nur einen richtig guten Solisten hast und die anderen sind vielleicht einfach Wegbegleiter. Ja, da gibt's genug Bands, wo man sagt, boah, die sind herausragend. Aber eigentlich ist dann nur vielleicht einer herausragend, der Rest ist guter oder etwas über guter Durchschnitt, aber jetzt nicht Gott, König, Imperator, ja? Also,
also nicht wie wir.
Nicht so wie wir, genau.
Ja, nein, also.
Ja, und das muss beispielsweise, und da gibt's ganz, ganz viele Dinge, die man lernen kann. Oder wir haben vorhin eben auch schon Persönlichkeiten genannt. Auch da, es gibt Leute, von denen man einfach sich viel abgucken kann. Ja, Springsteen mit seiner Story, da gibt's im Moment auch ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo es ist, auf irgendeinem der Streaming-Kanäle so ein Live-Konzert von ihm, nur mit Gitarre, wo er auch aus seinem Leben letztendlich erzählt und dann auch irgendwo erzählt, er wollte nichts anderes, als er das erste Mal mit 7 eine Gitarre in der Hand hatte, als Musik machen. Ja, das war dieses brennende Bedürfnis, ich will Musik machen, gegen alle Widrigkeiten durchsetzen, gegen die soziale Situation, und hat dann eben ja auch früh seine E-Street-Band schon gegründet und hat dann früh Geld verdient. Und da hast du viele Stories von Musikern, die du auch einfach als Referenz nehmen kannst, die sich gegen Trends durchgesetzt haben, die Widerstände überwunden haben. Und deshalb, glaube ich, kann man da echt viel, wenn man das Thema Rock'n'Roll oder Musik nimmt, kann man da, glaube ich, unheimlich viel Motivation, aber auch Input nehmen und das Ganze ins Business rüber transferieren. In den Sales, aber auch ins Business generell, ja.
Mhm. Ja, also ich glaube, die beste Kombination wäre, wie du schon sagtest, jemand, der vertrieblich fit ist und ein Künstler ist. Habe ich noch nie getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mit vielen Musikern zu tun gehabt. Meistens war es dann so, die vertrieblich gut waren, waren halt nicht so die dollen Musiker. Aber das ist ja in Bands auch häufig so, dass, wie du schon sagtest, ein, zwei Ausnahmetalente bei erfolgreichen Bands da sind. Aber dann halt auch jemand, gutes Beispiel, Metallica, Lars Ulrich. Ich habe einige Freunde in meinem Freundeskreis, sag Lars Ulrich, die lachen sich kaputt, der ist kein guter Schlagzeuger. Der muss viel üben jedes Mal, wenn die auf Tour gehen. Also es gibt unzählige Videos aus Studios und so, wo der so dermaßen daneben haut, der ist kein Genie am Schlagzeug. Aber ist egal, er ist ein solider Schlagzeuger mit dem, was er macht. Aber was die wenigsten wissen, er ist das Business Mastermind hinter Metallica. Ja. Dass Metallica eine Multimillionen Company ist, die als erste sich auch getraut hat, Napster zu verklagen, als Band oder als eine der ersten, die das auch durchgezogen haben gegen alle Widrigkeiten und. Das war Metallica, und Lars Ulrich ist da einfach der Geschäftsmann. Von daher, die Kombination, gebe ich dir absolut recht. Das Traurige ist halt, ich habe es leider überwiegend erlebt, sind die geschäftlich unfähigen Musiker, die halt meinen, Künstler sein alleine reicht auch. Das ist das, was ich eben meinte, was nicht so zusammenpasst. Und sich dann wundern über, ich sag mal, Musiker, die sich nicht als Künstler sehen, sondern als Dienstleister, die viel erfolgreicher sind.
Ja.
Was aber auf der anderen Seite, gerade beim Vertrieb, und das ist das, was ich jetzt erlebe, um auch den Bogen mal zum Thema Video zu spannen, weil das da sehr gut passt, was den meisten, ich würde mal behaupten, fast allen Unternehmen und Vertrieblern in Deutschland noch fehlt, und da könnten sie sehr viel von erfolgreichen und guten Musikern und Künstlern lernen, ist das sich inszenieren und eine Show machen. Warum sind gute, erfolgreiche Verkäufer gut und erfolgreich? Nicht, weil sie ihren Kunden an die Wand texten und der dann irgendwann nur noch aus Verzweiflung kauft, damit der Verkäufer endlich die Klappe hält. Habe ich auch schon erlebt.
Ja.
Aber das ist ja kein dauerhafter Erfolg. Erfolgreich sind die, die halt ein Verkaufsevent auch zelebrieren. Bestes Beispiel, Steve Jobs. iPhone 1 Präsentation unangefochten. Ich war letztens bei Alex Christiani auf einem Seminar, der sagt, das ist immer noch die Referenz überhaupt. Warum? Weil es eine Show ist. Zahlen, Daten, Fakten wollen die allerwenigsten kaufen. Die Menschen wollen Gefühle vermittelt bekommen und. Kennen wir alles, brauche ich nicht wiederholen. Aber das kannst du von Musikern lernen. Gute Musiker können auf der Bühne, ich würde gar nicht mehr sagen Musiker. Musiker kann ja auch jemand sein, der einfach nur Dienstleister ist und spielt. Gute Künstler und Musiker auf der Bühne, die machen sich Gedanken, die inszenieren sich. Die sind meistens auch von Haus aus so. Die haben das nicht unbedingt gelernt, die haben es perfektioniert, aber eine gewisse Persönlichkeit braucht man. Aber wenn man die nicht hat, kann man sich doch gewisse Dinge davon abgucken.
Ja.
Und den Leuten ein gutes Gefühl, eine gute Zeit, und wenn es nur in Anführungsstrichen ein Verkaufsgespräch ist, eine gute Zeit und ein gutes Gefühl bereiten. Da bin ich absolut bei dir. Und das fehlt immer noch in Deutschland, deshalb das Thema Video, beim Thema Videokommunikation. Im Verkauf sitzen die Leute immer noch mit ihrem Headset vor der ollen Webcam und erzählen über ein Produkt, was der andere auf der anderen Seite dann kaufen soll. Richtig. Und regelmäßig, wenn wir dann in Unternehmen erzählen, ihr müsst da eine Show draus machen, werden wir beäugt nach dem Motto, naja, wir wollen hier keine Blödelei veranstalten. Nein, aber der besser präsentiert, besser Vertrauen aufbaut und sich da auch vorbereitet und einfach auch gut aussieht, gut klingt, der macht das Rennen und nicht der, der bessere Zahlen, Daten, Fakten hat. Zumindest im Erstkontakt.
Bin ich total bei dir. Und jetzt bin ich ja in der technischen Branche und bei uns war es auch über Jahre schon immer gang und gäbe, dass Kunden auch sagten, ich möchte so ein Ding mal demonstriert haben. Ja, so ein Drucksystem, wie auch immer. Da machst du auch Kino. So, das Ganze ist dann irgendwann in Corona so ein bisschen zurückgegangen. Du bist ja auch nicht mehr rausgefahren. Aber dieses, was du sagst, zelebrieren, dieses irgendwo Kino machen, dem Kunden etwas zeigen, statt nur so, und dann wollte ich Ihnen nochmal erklären, wir können hier mit einer Liniengeschwindigkeit von bis zu 600 Metern in der Minute fahren. Ja, sorry. Ja, ich muss ja trotzdem an meine Lösung denken und vor allen Dingen auch daran, dass ich den Typen da auf der anderen Seite nicht einschläfer. Ja, dass ich irgendwas rüber transportiere, dass ich mich selbst auch irgendwo gut verkaufe, wie du schon sagtest, in Szene setzen. Ja, um da die Analogie wieder zu nehmen, wenn nur einer auf der Bühne sitzt, der muss dann schon sehr hip und sehr berühmt sein. Wenn der nur mit einer, wieder nehmen wir das Beispiel Gitarre, wenn der allein mit einer Gitarre da steht, sich kein Weg bewegt und dann noch mit total monotoner Stimme vielleicht irgendwas von sich singt, also das muss dann echt schon eine Größe sein, sonst hauen die Leute ab. Und das Gleiche machen sie auch bei einem Verkäufer. Wenn du da nicht, egal wie ich mich darstelle, gehört ja auch mal so ein bisschen vielleicht Stimmenmodulation dazu, ja, Betonungen, mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser werden, ein bisschen natürlich schon authentisch, aber ein wenig Schauspielerei ist dabei. Vielleicht auch tatsächlich, wenn der Kunde gut drauf ist, mal ganz kurz in irgendeinen Dialekt zu wechseln oder sowas, nicht? Und das kommt am Video natürlich auch definitiv oder am Bildschirm definitiv auch besser rüber, als wenn ich das am Telefon mache. Ja, und ich gebe dir aus dem Bekanntenkreis ein Beispiel. Da hat mir letztens jemand gesagt, der sucht gerade Mitarbeiter. Und einer von den Mitarbeitern oder von den Bewerbern, der eigentlich vom Lebenslauf, wenn man nur den genommen hätte, gar nicht so der Kandidat gewesen wäre. Der hat sich aber mit dem Video beworben. Und der hat in diesem Video so überzeugt, dass er zumindest die Chance auf ein Vorstellungsgespräch bekommen hat. Am Ende matchte es wegen anderer Dinge irgendwo nicht, aber wie gesagt, nicht wegen dieser anderen Qualifikation, das wusste man ja, aber es matchte inhaltlich irgendwo nicht so richtig. Aber der hat deshalb, weil er das Video genutzt hat, eine Chance bekommen auf dieses Vorstellungsgespräch. Und auch da einfach anderer Weg und überzeugt. Also deshalb, cool. Mhm.
Ja, und fällt auch gerade was ein, wo du sagtest, allein mit der Gitarre auf der Bühne sitzen. Ich sag mal, den Bob Dylan des Sales kannst du heute auch nicht mehr machen. Ne? Also rumnuscheln, monoton und ja, vom Laptop rumhocken. Da reißt du auch keinen mehr von der Bühne. Ich meine, Bob Dylan hätte heute auch null Chancen. Wenn er jetzt anfangen würde, das würde sich kein Mensch mehr anhören. Weil das waren ganz andere Zeiten und seinen Legendenstatus hat er in Zeiten sich erspielt, als andere Inhalte wichtiger waren wie eine Show und eine gute Stimme und gute gesangliche Qualitäten. Aber so die Analogie, finde ich, passt auch ganz gut. Also heute müsste man wirklich, wenn man da eine Analogie zu findet, jemanden nehmen, der eine super Bühnenshow macht, soliden Inhalt liefert, aber die Leute einfach begeistert und dazu bringt, zumindest mal einen nächsten Schritt zu gehen. Ich meine, da gibt's ja auch ein Unternehmen, du kennst es besser als ich, gibt's ja immer noch Experten, die ich nach der Liniengeschwindigkeit fragen kann, aber das gute Gefühl, sich bei dem Anbieter aufgehoben zu fühlen und Vertrauen aufzubauen, das kriege ich nicht, indem ich Zahlen, Daten, Fakten in Schwarz-Weiß präsentiert bekomme.
Eben, genau.
Aber alle machen's noch so.
Viele machen's tatsächlich noch so, genau. Ja, genau, weil aber eben auch da der Kunde gar nicht in den Vordergrund gestellt wird, sondern eben dieses, auch das habe ich immer so gelernt, ja, und ich schlage jetzt mal von meiner Warte wieder einen Bogen zurück zur Musik. Ich kann natürlich sagen, so, ich habe eine Setlist und die ziehe ich jetzt durch. Aber ich kann natürlich sagen, okay, komm, ich habe hier noch ein paar Songs im Hinterkopf, ja, es mag natürlich einen Unterschied sein, ob Elton John da eine riesen Arena füllt oder ob wir da, wenn wir mit vier Mann unterwegs sind, in so einem kleinen Hinterhof-Pub in Mönchengladbach spielen, wo da vielleicht 80 oder 100 Leute stehen. So, aber wenn ich sehe, hey, weißt du was, das und das funktioniert nicht, dann muss ich im Kopf switchen und sagen, okay, komm, weißt du was, finde die gerade irgendwie blöd, ja, lass mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ja, vielleicht ein bisschen was schneller, vielleicht ein bisschen was tatsächlich langsamer, weil die gerade auf Kuschelkurs sind, vielleicht eben auch tatsächlich die, ich nenne es mal Klassiker, abspulen, ja, und dann zu sagen, so, tut mir leid, ich finde es zwar selber nicht so toll, aber wir machen jetzt mal Country Roads, ne?
Oder ja, sich auch, aber der Kunde steht ja im Vordergrund. Ja, das ist ja genau, ne? Das ist genau das Thema. Das ist übrigens, was viele selbsternannte Künstler auch nicht kapieren. Ne? Also ich habe ja jahrelang, 16 Jahre lang hatte ich eine Trainingsfirma für Audio- und Musikproduktion, später auch Videoproduktion mit meiner Frau. Und da haben wir viele Hobbymusiker auch gehabt und auch viele, ich sag mal, naja, die haben sich als die Künstler gesehen, manche auch als ganz große Künstler, aber sind halt, ich sag mal, über die regionale Musikschule nie hinausgekommen. Aber hatten halt die Einstellung irgendwie, also ich bin toll und das muss allen gefallen. Und wenn ich dann ganz provokant, wie ich bin, gesagt habe, ja, aber es interessiert doch keinen, ob du toll bist. Wenn du einen Auftritt haben willst, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, dann guck doch mal, dass du dich da halt einfach besser verkaufst, indem du halt auf das eingehst, was dein Kunde will.
Ja.
Und das, wie du schon richtig sagst, ich habe früher auch in einer Band gespielt, in einer Coverband jahrelang. Dann kann das schon mal sein, dass die Setliste gerade mal sowas von für die Katze ist, weil die Leute überhaupt nicht drauf anspringen. Beim DJ ist es nicht anders. Der muss sich zwar jetzt nicht so umfangreich vorbereiten, aber wenn der sieht, das, was ich spielen wollte, funktioniert nicht, muss er ganz schnell reagieren, sonst war das sein letztes Engagement. Und das ist etwas, was ich glaube, was echt ein ganz krasser Unterschied zur Industrie in Deutschland ist und zur Musikbranche. Wie ich anfangs schon gesagt hatte, die Musikbranche, seit 25 Jahren stirbt sie, ist meines Erachtens jetzt wirklich völlig am Ende. Also ein völliger Ausverkauf findet statt. Wird immer noch Riesenshow gemacht und erzählt, wie toll alles ist, aber es ist ein einziger Witz. Also wenn man auch guckt, ich weiß nicht, ob du dir das angetan hast, Silvester 24, die Show am Brandenburger Tor auf dem ZDF.
Nein, ja.
Also es lief bei Freunden von uns im Hintergrund, meine Frau und ich, wir gucken keinen Fernsehen, also kennen sowas eh nicht. Wir beobachten auch nicht die aktuellen Charts, weil es einfach... Es ist masochistische Lebenszeitverschwendung. Aber dann haben wir mal gesehen, und ich meine jetzt nicht dieses, früher war alles besser und die Älteren finden immer schlecht, was die Jüngeren hören. Ich meine wirklich rein handwerklich.
Ja.
Es war einfach nur Mist, es war Schrott und über die Hälfte war zusammengeklaut oder ne, in the style of oder Coverversion. Ja. Eine absolute Katastrophe. Geht gar nicht. Also das ist das andere Extrem von, der Fisch muss dem Angler schmecken. Ja. Man sollte trotzdem ein gewisses Niveau beibehalten. Aber trotzdem steht da immer noch im Vordergrund, eine gewisse Show zu machen, weil, und darauf wollte ich hinaus, die Notwendigkeit da ist. Also ich zum Beispiel finde auch eine Sache, die man auch lernen kann von der Musik, gerade in den jetzigen Zeiten, wo es doch sehr, sehr herausfordernd ist, ist Flexibilität und einfach über den Tellerrand hinausdenken. Weil das, was du eben schon gesagt hast, dieses, das haben wir immer schon so gemacht, das konnte man sich in Deutschland auch leisten, weil halt die Wirtschaft gut lief. Ne? Bei uns in der Musikbranche, ich habe in über 20 Jahren, nicht jetzt selbstständig bin, bestimmt 6-7 Mal mein Geschäftsmodell verändert. Aber nicht, weil ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, ach, ich habe da jetzt Bock drauf, sondern weil es nicht mehr weiterging. Ich habe Kollegen, die reiten immer noch das gleiche tote Pferd wie vor 10 Jahren und die arbeiten immer noch für 300 Euro am Tag, weil da ist einfach Ende Gelände, es klappt nicht mehr. Und du musstest, wenn du erfolgreicher werden wolltest, dich immer regelmäßig verändern, weil einfach die Branche so schnelllebig ist.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht siehst du es anders, das ist auch ein Grund dafür, warum es in anderen Bereichen, vor allen Dingen in der Industrie in Deutschland, halt diese, das haben wir immer schon so gemacht, Mentalität und wenig Bereitschaft aktuell für Veränderung gibt.
Das ist so. Ich bin ja auch ziemlich zahlenaffin, ja, ich rechne ja auch schon mal ganz gerne auch so bei LinkedIn rum und eins meiner Themen ist ja auch immer mich mit KPIs zu beschäftigen und du hast beispielsweise, wenn du den Vertrieb nimmst, echt Unternehmen, die immer noch mit KPI arbeiten, also mit Zahlenvorgaben, mit Anforderungen an den Vertrieb, die vor Corona gegolten haben, die 5-6 Jahre alt sind. Die Welt hat sich doch seitdem geändert, auch wenn wir wieder mittlerweile mehr auf die Straße gehen oder dass das gefordert wird. Aber ich muss doch beispielsweise so ein Thema wie Webmeetings und sowas alles, diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, muss ich doch mit reinnehmen in die Betrachtung und nicht nur sagen, wie oft war der auf der Straße beim Kunden, sondern hey, ja, sondern wie viel hat er einen Eye-to-Eye-Kontakt gehabt, sei es beim Kunden vor Ort oder mit einem Webmeeting. Aber auch tausend andere Sachen. Da werden Sachen noch zugrunde gelegt, weil, das war immer so, da sitzt vielleicht irgendeiner auf so einem Managementstuhl, der seit 10 Jahren, 15 Jahren die Realität draußen nicht gesehen hat, der, egal in welcher Situation, der als Vertriebler nicht mehr im Markt war, der als vielleicht als oberster Head of Technics schon lange nicht mehr mit seinen Ingenieuren in der Produktion oder wie auch immer gesprochen hat. Und in ganz, ganz vielen Themen. Da sitzt eventuell im großen Konzern einer in der Einkaufsleitung, der aber seit 20 Jahren selber aber auch schon keine Verhandlung mehr geführt hat. Ja, und dann wird immer dieses, das erwarten wir, das war früher so, die Dinge müssen wir umsetzen, das müssen wir machen. Ja, und wenn einer davon erzählt, ja, ich kann mich noch erinnern, 89, als die Mauer gefallen ist, da haben wir dann damals, dann bin ich rüber nach Dresden und dann habe ich so verkauft. Ja, super, damals hat das Eis auch noch 50 Pfennig gekostet, die Kugel.
Ja. Ja. Und du, was dann passiert? Entschuldigung, ja.
Und das geht nicht, das darf nicht. Ne?
Nein. Und wie es in die Hose gehen kann, erleben wir gerade jetzt.
Ja.
Ich habe von einem sehr guten Freund von mir erfahren, der kommt aus Stuttgart, dass da gerade täglich Werbe- und Marketingagenturen sterben, Insolvenz anmelden. Also das ist, sagt er selber, hat auch eine, bei ihm geht's zum Glück noch. Aber sagt, fühlt sich an wie im Krieg, die Einschläge kommen näher. Es ist unfassbar und das Ganze innerhalb von einem halben Jahr. Mhm. Und er meinte, es ist ja nicht so, dass das nicht abzusehen war. Alle rennen im Prinzip offenen Auges in den Abgrund. Abzusehen war es 2023.
Ja.
Also auf einmal hieß, da gibt es was, das heißt ChatGPT, das kann jetzt jeder. Es war bei uns in der Musikbranche genau dasselbe. Ende der 90er, es gibt jetzt da was, das heißt Internets. Und dann gibt es sowas, so Tauschbörsen. Ach egal.
Ja,
wird schon genau. Gut gehen. Habe ich original, ich habe einen guten Freund, der war damals ziemlich dick in der Musikbranche. Als rechte Hand eines sehr großen Musikmanagers, der viele, viele wirklich bekannte Künstler betreut hat. Und er sagte, er war damals, nach dem Studium irgendwie, bei einer großen Plattenfirma. Und da gab es so ein Meeting, wo man sich damals schon geheim, sag ich mal, unter dem Radar zusammengetan hat, die ganzen großen Major-Labels sich getroffen hat, überlegt hat, sollen wir nicht mal so mal überlegen, so eine Download-Plattform. Mhm. Und da haben sie alle sich geldgeil, wie sie ja waren, weil die Firmen sind ja schon lange nicht mehr. Die sind ja Anfang der 90er, ist das ja von, sag mal, Menschen, die mit Musik zu tun hatten, davon Ahnung hatten in den Plattenfirmen, ist man übergegangen zu Investment-Unternehmen, wo nur noch BWLer saßen. Das heißt, man hat sich gegenseitig Butter auf dem Brot nicht gegönnt und ist deshalb nicht zusammen auf den Nenner gekommen und hat sich extrem geärgert, als Apple dann mit einer Lösung kam. Mhm. Aber er sagte, bei diesem Meeting gab es Stimmen, die sagten, er hat so schön bildlich ausgedrückt. Er sagte, stell dir vor, dieses Meeting und die ganze Musikbranche war Ende der 90er eine riesen Luxusparty mit, hat es wortwörtlich so gesagt, unendlich Koks, Nutten und Alkohol. Alle waren am Feiern, Riesenparty. Und dann kommt der Butler und sagt, meine Damen und Herren, hier im Schloss, im Südflügel, da brennt's. Und alle sagen, ach komm, geh weg, du verdirbst uns die Party. Stunde später, meine Damen und Herren, jetzt der Ostflügel brennt auch. Ist doch egal. Und am Ende brennt das ganze Gebäude und alle sagen, Hilfe, warum hat uns keiner gewarnt?
Ja,
und sagte, genau. So war es in der Musikbranche. Und so passiert es jetzt ganz krass in der Marketing- und Werbebranche halt auch, weil jetzt KI plötzlich da ist. Dabei ist es ja gar nicht so plötzlich. Und das ist dieses Disruptive in den letzten Jahren, worauf ich hinaus will, was jetzt extrem viel und schnell passiert. Aber schon auch in gewissen Bereichen lange abzusehen war.
Genau. Also ich kann mich selbst noch erinnern, als dieses Thema ChatGPT, das war ja so Mitte, Ende 23, hochkochte, gab es in Duisburg einen schönen Vortrag vom Hans Bichacek, Leiter von einer großen Werbeagentur mit mehreren Standorten. Und der hat sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt. Und er hat gesagt, Leute, die in dem Bereich arbeiten, sei es eben ChatGPT, sei es überhaupt die KIs, ne? Auch für Bildgestaltung und so weiter alles. Er sagte, Leute, das heißt nicht, ihr müsst eure Läden dicht machen. Natürlich wird es welche geben, die einfach sagen, oh, ich mache das jetzt selber. Ja, vielleicht der Kleinunternehmer, der auch seine Webseite selbst gestaltet hat. Nee, und er sagte, ihr müsst euren Laden nicht dicht machen, ihr müsst euch nur darüber im Klaren sein, euer Geschäftsmodell wird sich ändern. Ihr müsst euch heute darüber im Klaren sein, wie ihr durch das, was die KI kann, euer Geschäftsmodell anpassen könnt? Wie könnt ihr die vielleicht in eurem Bereich integrieren? Oder wie könnt ihr genau da ansetzen, wo sozusagen die KI noch die Fehler macht, die Vorbereitung macht, wo ihr da drauf setzt? Aber ihr könnt nicht davon ausgehen, dass in 2 Jahren der Kunde, der euch heute bucht, oder ein Großteil der Kunde, der euch heute bucht, immer noch buchen wird. Mhm. Und wer das verpasst hat, wer sich dessen nicht bewusst gewesen ist, der ist heute wahrscheinlich auch nicht mehr da. Wer es geschafft hat, sich anzupassen, es gab da mal was zum Thema Anpassungsintelligenz von Carl Norton, der überlebt noch und dem geht's auch gut. Hoffentlich. Also.
Es gibt ja den schönen Spruch, angeblich überlebt er in der Natur der Stärkere, aber es überlebt eigentlich immer der sich am besten anpasst.
Genau, dieses Survival of the Fittest ist einfach ins Deutsche falsch übersetzt worden von Darwin.
Ja. Ja. Also definitiv. Also ich kann es nur bestätigen. Also nicht, weil ich jetzt toll bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich vor 3 Jahren mein Geschäftsmodell ja komplett neu aufgestellt habe, durch Corona hatten wir schon ein anderes, das ist dann durch Corona kaputt gegangen. Aber durch die erneute Veränderung, die mich wahnsinnig viel Kraft, unheimlich viel Geld, also wir waren echt kurz vor der Privatinsolvenz durch Corona, was mich so viel Energie gekostet hat, hat aber dann letzten Endes dazu geführt, dass ich jetzt, wie gesagt, letztes Jahr war das erfolgreichste Geschäftsjahr meines Lebens, und zwar mit riesigem Abstand. Ich habe noch nie so tolle Kunden gehabt, so tolle Projekte und so wahnsinnig gute Aussichten. Und als das anfing mit dem, ach nee, schon wieder eine Veränderung, war ich echt frustriert, weil ich das so oft schon vor mir oder hinter mir hatte, ne? Erneuerung. Auf der anderen Seite, ich habe es vor 2 Jahren zum ersten Mal gehört, als ich so ein bisschen die Fühler ausgestreckt habe in Richtung Maschinenbau, weil ich dachte, ja, welche Branche ist denn interessant, dass man da mit Videokommunikation mehr macht. Und gerade Maschinenbau, große Dinge, die gezeigt werden können, super spannend. Und als ich dann vor den ersten Vertriebskontakten, also die aus dem Maschinenbau kommen und mir da mal so Input gegeben haben, hörte, ja, die Herausforderung ist da jetzt, wie aber auch in vielen anderen Zweigen der Industrie, man hat da ja nie proaktiv verkauft. Man hat immer oder fast immer Aufträge angenommen. Und das ist auch ein ganz spannendes Szenario, also spannend, neuer Einsicht für mich, neuer Input. Weil ich kenne es gar nicht anders, als dass ich proaktiv was machen muss, um Aufträge ranzukommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das wahnsinnig schwer jetzt für denjenigen ist, der das seit 20 Jahren anders gewohnt ist.
Ja.
Wie hast du das erlebt?
Ich selbst bin ja, also wir sind ja mit der Kennzeichnung auch ja, nah am Maschinenbau dran, an Maschinenbauern dran, haben ja Industrielösungen, Logistiklösungen, haben auch selber einen kleinen Maschinenbaubereich, was Integration betrifft. Und da ist es tatsächlich auch so, ich sag mal, da ging es in die gleiche Richtung. Ich selber mache es jetzt ja in dem Unternehmen seit nicht ganz 7 Jahren, mache B2B-Vertrieb seit über 20 Jahren und war vorher immer auch schon Akquise verpflichtend, weil ich nie in so einer Branche war, wo die Täubchen geflogen kamen. Mhm. Deshalb habe ich das auch immer beibehalten. Und wie gesagt, als Corona dann kam, da fing es ja dann eigentlich an, die ersten Veränderungen, da war ich gerade erst mal zwei Jahre in der Branche, das heißt immer noch relativ warm dabei. Und für mich ist deshalb Akquisition, Direktansprachen, die verschiedensten Dinge zu nutzen, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß aber tatsächlich auch von Kollegen, die 20 Jahre lang oder schon länger in der Branche sind, dass die einfach tatsächlich sich schwer tun, weil die sagten so, oder die haben es nie gelernt. Ja, die haben es nie gelernt. Denen kann man auch nicht mal einen Vorwurf machen, weil es war nie nötig. Und wenn sie es gelernt haben, dann auch da, es ist ja nicht mehr gültig, so zu agieren wie vor 20 Jahren. Klar kann ich zum Telefonhörer greifen, klar. Ich muss aber ganz andere Impulse setzen. Ich muss da auch da gucken, wie ist mein LinkedIn überhaupt? Habe ich da eine gescheite Visitenkarte? Ja, oder habe ich da ein Profil, was bestenfalls ein Platzhalter ist? Weil auch das kommt leider sehr, sehr oft vor. Gerade bei denen, die sehr, sehr viel und sehr, sehr lange, nicht nur unsere Branche, nehmen auch mal die Schraubenbranche und Direktvertriebler, die immer viel auf Achse waren, die 30, 40, ja, sagen wir 40, 50.000 Kilometer im Jahr geschrubbt haben, die weniger im Homeoffice gewesen sind, die haben meistens vielleicht ein Xing-Profil und wenn, wie gesagt, vielleicht ein LinkedIn-Profil, wo nichts ist, wo ein Platzhalter ist, was sich aber auch rächt, weil da kommen auch keine Anfragen rüber und es rächt sich dann auch, wenn du im Kontakt zu einem Kunden bist, der vielleicht tatsächlich selber eine Anfrage gestellt hat und der guckt sich 2-3 Leute an und die anderen beiden sind einfach cooler oder besser gepflegt, hast du schon für den Erstkontakt so einen Stempel drauf.
Und dann reagierst du eine Woche nicht auf die Nachricht.
Dann reagierst du noch eine Woche nicht auf die Nachricht oder irgendwas, genau. Bist vielleicht tatsächlich 2 Tage im Außendienst, machst am 3. Tag erst Büro. Ja, bist also dann auch noch der Letzte, der sich meldet. Und das mit einem ungepflegten LinkedIn, Xing, whatever Profil. Ist doch schade.
Ja. Ja, ja, definitiv. Ist und ja genauso wie, ja.
Ja, und das ist das, ja, ich fange schon wieder an zu brennen. Ich fange auch schon wieder an, mich in Rage zu reden. Das ist das, wo jeder dann aber auch drauf achten muss tatsächlich. Ne? Bin ich up to date in dem, was ich tue? Ja, Vorbereitung und auch Üben. Das, was war, um den ganzen Bogen nochmal zurückzugehen, bin ich wirklich up to date in meinem Handeln, beherrsche ich die aktuellen Tools?
Ja. Und
kann ich definitiv Kunden so ansprechen? Kann ich marktgerecht agieren? Weil sonst mache ich die nächsten 10 Jahre nicht mehr oder habe ziemliche Probleme bis zur Rente, in Anführungsstrichen.
Definitiv. Also fand ich auch super spannend. Ich habe, du kennst ihn ja auch, den Markus Milz, vor 2 Jahren ihn kennengelernt, dann auch persönlich kennengelernt, öfters getroffen, sind in einem sehr, sehr, sehr netten Kontakt seitdem. Und der hatte ja damals ziemlich Furore, sag ich mal, in der Vertriebsszene, in seiner erweiterten Bubble, erzeugt mit dem Video, dessen Titel war "Der Außendienst gehört abgeschafft". Fand ich cool, weil war sehr provokant.
Ja.
Ich fand den Inhalt auch super, weil er halt sagt, naja, der klassische Außendienst, für mich als Nicht-Außendienstler oder als Nicht-Vertriebler war das auch recht neu, aber absolut logisch. Er sagte, ja, also guck dir mal an, hat ein Beispiel, hat er mir im Gespräch genannt von einem Unternehmen, 100 Außendienstler, die fahren halt durch die Gegend und man weiß, dass Summe X an Prozent der Termine völlig für die Katz sind. Und man weiß auch, dass diese Anzahl der völlig sinnlosen Termine sehr hoch ist und dass auch manche nur gemacht werden, um eine Quote zu erfüllen.
Ja.
Aber in Summe am Ende hat der Umsatz gestimmt. Deshalb hat man da nicht nachgeguckt. Aber auf der anderen Seite, bei diesem Unternehmen, sagt er, hat er dann dem Vertriebsleiter gesagt, ja, jetzt guck doch mal, wenn jetzt hier 60% der Termine für die Katz sind, als Beispiel, die Zahl stimmt nicht, habe ich jetzt mir ausgedacht, dann kannst du dich doch nicht weiter rausfahren lassen. Es kostet Arbeitszeit, es kostet Benzin, Reisekosten und. Also ganz viele Faktoren, wo man eigentlich eine rote Lampe angehen sehen müsste und laut schreien müsste, Stopp. Aber das haben wir halt schon immer so gemacht.
Richtig.
Und sein Ansatz war dann zu sagen, pass mal auf, nimm doch erstmal jemanden, der nicht so die Rampensau ist, der vielleicht im Backoffice besser drauf ist, also organisatorisch besser ist. Und der erstmal die potenziellen Kunden anklingelt und nicht nur telefonisch, sondern am besten mit Videocall, weil du viel näher dran bist. Dann guckt, ob Bedarf ist und dann schicken wir unsere in Anführungsstrichen Rampensäue, also die im persönlichen Kontakt am besten performen, raus, dass sie dann mit den potenziellen Kunden sprechen. Und hat der Vertriebsleiter verstanden, meinte, mein Team wird das nicht mitmachen. Und ich auch dachte so, okay, das wäre für mich als Geschäftsführer und Vertriebsleiter, wäre das ein Punkt, wo ich sagen würde, Leute, also da müssen wir jetzt gucken, oder? Ich meine, es ist einfacher gesagt als getan, ich weiß es.
Ja.
Aber da müssen wir uns mal echt Gedanken machen, weil sonst werden sich früher oder später unsere Wege trennen. Jetzt würden sie sich trennen, weil das vom Mindset nicht stimmt, aber im Worst Case trennen sie sich, weil irgendwann der Umsatz nicht mehr stimmt und wir auch zurückfahren müssen. Richtig. Also das ist dieses sich an Gewohntes zu klammern ist, wie in vielen Bereichen des Lebens, aber gerade heutzutage bei der wirtschaftlichen Situation und Ausrichtung echt ein fataler Fehler.
Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Genau, es war schon immer so mit den veralteten KPIs. Weil das ist genau der passende Fall. Da wurde irgendwann mal gesagt, boah, wir müssen so und so oft rausfahren, so und so viele Termine muss der Außendienst schrubben. Die schrubben dann auch Termine auf völlige Bullshit-Termine, auf ich gehe mal irgendwo einen Kaffee beim Bestandskunden irgendwo trinken, wo ich genau weiß, da kommt nichts bei raus. Der Kunde hat vielleicht auch gar keinen Bock drauf. Oder ist vielleicht noch nicht mal selber da, weil der nämlich im Homeoffice sitzt, aber ich hole mir trotzdem Kaffee ab. Ne? Mhm. Man muss mit Sicherheit auch von Branche zu Branche ein bisschen differenzieren. Also wenn ich jetzt mal wirklich so eine Schraubenbranche Klar. nehme wie den Würth, die davon leben, dahin zu fahren, die Regale durchzugucken, aber auch Getränke, die in Supermärkte fahren und wirklich gucken, stehen hier alle Artikel richtig, das muss einfach sein. Auch wir bei uns tatsächlich, weil wir uns Produktionsumgebungen angucken müssen. Klar, wenn ich mit einem Maschinenbauer eine Planung mache für eine Maschine, die es noch nicht gibt, ist es was anderes. Wenn ich aber in eine bestehende Produktion irgendwas integrieren soll, weil wir vielleicht eine neue Lösung brauchen, Gesetzesanforderungen anders sind als das, was die alte lösen kann und so, dann muss ich das vor Ort sehen. Das geht nicht mit Bildern. Das heißt, da sind die Termine schon notwendig, aber sie müssen halt nicht sein für, was weiß ich, jedes Follow-up.
Aber da sind sie ja konkreter. Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe. Aber das, was du eben meintest, das ist ein konkreter Bedarf. Das ist ja auch logisch, dass man dann rausgeht. Aber für einen Erstkontakt oder mal gucken, ob es jetzt so weit ist, ist es doch völlig hirnrissig, jemanden rauszuschicken.
Nein, das ist, da machst du entweder selber eine gute Telefonvorarbeit, wenn du komplett alles in deiner Region machst, oder hast tatsächlich, gibt es auch für Vorqualifizierungen beispielsweise von Anfragen vielleicht ein gutes Telesales, entweder tatsächlich mit einem kurzen Webmeeting, was gehalten wird, oder zumindest mit einer Telefonsituation, um dann wirklich zu qualifizieren, habe ich hier ein echtes Auftragspotenzial, habe ich hier eine echte Chance, hat der Kunde vor allen Dingen auch ein Verständnis darüber, wie hoch die Investition ist. Auch darüber muss ich mir im Klaren sein. Auch das passiert uns immer wieder. Dass ein Kunde, gerade wir haben auch den Produktbereich Laser, Kennzeichnungslaser bei uns, so, die sehen dann irgendwas, da haben sowas gegoogelt, gibt es bei Amazon was für so und so viel Euro 50, dürftest du in keinem deutschen Unternehmen einsetzen, hat überhaupt gar keine Standards, ja, da keine Sicherheit, nichts. So, aber dann denkt der, hey, da kriege ich eine Lösung für, weiß ich nicht, ein Viertel dessen, wo wir erstmal anfangen. Dann muss ich da natürlich nicht hinfahren, wenn sein Budget da zu Ende ist. Das ist Zeitverschwendung. Und auch das wird tatsächlich immer noch gemacht, klar.
Fällt auch wieder unter die gute Vorbereitung. Sind wir auch wieder, um den Bogen mal zurückzubringen zu den Musikern. Als Musiker, ich meine, kannst du machen. Es gibt Leute, die können das auch. Es sind aber die wenigsten, du fährst ja auch nicht irgendwo hin in eine Kneipe und sagst, ich habe immer die Gitarre dabei. Also wenn ihr Bock habt, spiele ich mal. Ne? Ich habe zwar nichts geübt, aber ich dachte, ich fahre mal vorbei und gucke. Ich kann ja sagen, in 10 von 10 Fällen sagen die Leute wahrscheinlich, ist jetzt nett von dir, aber wenn du Geld haben willst, haben wir ein Problem. Genau. Also auch da wieder Vorarbeit, sowohl vertrieblich gucken, ob es geht, und natürlich dann auch inhaltlich sich vorbereiten, ist ein wichtiges Thema. Und bei beidem, um da den ganzen Bogen zu schaffen, kannst du das natürlich gerade bei komplexen, erklärungsbedürftigen und hochpreisigen Produkten natürlich super mit Video machen.
Das definitiv, genau.
Ja. Yo, Andreas, ich danke dir mit Blick auf die Zeit. Es kommt mir wirklich gerade gar nicht so vor, aber wir sind seit über 50 Minuten dran. Es ist Wahnsinn. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden.
Ja.
Das werden wir auch nochmal wiederholen, nicht mit gleichem Inhalt oder da fortführen. Super spannend, vielen Dank. Also vor allen Dingen auch die Analogie ist lustig, sag mal, welche Sichtweisen man doch auf ein Thema oder auf zwei Themen dann doch mal haben kann.
Ja.
Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank auch an alle, die zugehört und zugeschaut haben. Wenn du mal ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, können wir das mal beleuchten, oder einen Gast, wo du sagst, kannst dich mit dem mal unterhalten, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast@corporate-studio.de. Und ich freue mich über jegliche Art von Feedback an die gleiche E-Mail-Adresse, Bewertungen, Kommentare bei Spotify oder Apple Podcast. Hilft dir natürlich auch immer allen anderen, die interessiert an meinem Podcast sind, ein Feedback zu lesen. In diesem Sinne, Andreas, vielen lieben Dank.
Gerne. Und danke dir. Bis dahin.
Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Glück auf.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.